Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Naturfreunde, Fernweh über das Reisen in den globalen Süden. Ich bin Rita, ich bin Naturfreundin aus Berlin. Ich reise gern, auch in die Ferne. Seitdem ich einen bundesdeutschen Pass besitze, also seit 1990, habe ich das Privileg dieses Passes zum Reisen gut genutzt.
Und ich bin Kirstin, Historikerin und Journalistin. Das heißt, ich habe Geschichte studiert und dann mit unterschiedlichen Medienformaten gearbeitet. Ich habe Reisen oft mit meiner selbstständigen Arbeit kombiniert, zum Beispiel Recherchereisen. Da habe ich einige Fernreisen gemacht. Ein Teil meiner Familie lebt in Gambia, deswegen reise ich heute ab und zu nach Westafrika. Rita, du hast doch schon angesprochen, dass der deutsche Pass ein Privileg ist. Und auch touristisches Reisen ist eigentlich eher ein Privileg der Reicheren dieser Welt. Um dieses Privileg ging es doch auch bei der Gründung der Naturfreunde, oder?
Ja, also die Naturfreunde-Bewegung existiert seit 126 Jahren. Sie wurde in Österreich gegründet und 1905 schlossen sich NaturfreundInnen zur ersten deutschen Ortsgruppe zusammen.
Mit welchem Ziel?
Ziel war es, den arbeitenden und geringverdienenden Menschen einen Zugang zur Natur zu erschließen und um die Natur als Quelle der Erholung zu erkunden, sich anzueignen, gemeinsam zusammenzutreffen, sich fortzubilden und diverse Aktivitäten zu organisieren.
Aha, also das, was die Naturfreunde heute auch noch an Aktivitäten machen.
Genau. Es ging um das Recht auf freien Zugang zur Natur für alle, gegen die bürgerlich-privaten Interessen der Großgrundbesitzenden und existierenden Wander-, Bergsteiger- und Sportvereine, die damals den Arbeitenden die Mitgliedschaft verwehrten. Aus der Arbeiterbewegung kommend hatten die GründerInnen von Beginn an eine internationale Ausrichtung. So wurde bereits 1905 in Wien die NFI, die Naturfreunde International, gegründet. Mittlerweile gehören weltweit mehr als 500.000 Mitglieder in 21 Ländern der NFI an. Und da es auch Naturfreunde in Ländern wie Senegal, Gambia, Benin, Togo, Nepal, Honduras, um nur einige zu nennen, gibt, spielen die internationale Arbeit und auch das Reisen in den globalen Süden eine wichtige Rolle. Übrigens ist außerhalb Europas Senegal der stärkste Naturfreundeverband.
Ah, interessant. Aber zur Ursprungsmotivation, das Recht auf freien Zugang zur Natur. Das hat ja eigentlich nichts an Aktualität verloren, denn das Recht auf freien Zugang zur Natur wird durch den neoliberalen Privatisierungsschub immer mehr eingeschränkt und das weltweit.
Ja, stimmt.
Länder im globalen Süden, die in ihrer Wirtschaft stark auf Tourismus und hierbei vor allem auf Pauschaltourismus abzielen, sind besonders betroffen. Dort muss teilweise die lokale Bevölkerung den Bauplänen privater InvestorInnen weichen oder ihnen wird der Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen begrenzt. Reisende aus dem globalen Norden hingegen haben dieses Recht auf den freien Zugang in dem Sinne beansprucht, dass die Suche nach quasi unberührten Fleckchen Erde grenzen- und teilweise rücksichtslos erfolgte. Tourismus ist größtenteils immer noch eine Einbahnstraße, und zwar die vom Norden in den Süden, da die Möglichkeiten zu reisen ungerecht verteilt sind.
Genau dieser Punkt, das Privileg des Reisens, ist für uns ein Grund, uns mit Reisen in Länder der Südhalbkugel intensiver zu beschäftigen. Uns geht es nicht darum, Reisen und Tourismus per se zu kritisieren. Wir beide reisen gern, wie viele andere Menschen auch. Aber wir möchten dafür sensibilisieren, in welchem global historischen Kontext das Reisen aus Europa in den globalen Süden, egal in welcher Form, eingebettet ist. Uns geht es dabei auch um Perspektiven auf das Reisen von Menschen aus dem globalen Süden. In dieser ersten Folge betrachten wir ein bisschen die Geschichte des Reisens und wie die Kolonialzeit die Grundlage des bis heute bestehenden Nord-Süd-Verhältnisses gelegt hat, also auch das Reisen bis heute beeinflusst. Kirstin, wie begann denn überhaupt das Reisen?
Ja, das Reisen ist so alt wie die Menschheit. Über Jahrhunderte hinweg waren es vor allem Geschäfts- und Pilgerreisen. Im 18. Jahrhundert kamen in Europa die Bildungsreisen in Mode. Wohlhabende, vor allem junge Adelige, gingen auf die sogenannte Grand Tour, vorrangig nach Italien und Frankreich, um sich zu bilden. Im 19. Jahrhundert kamen die Erholungs- und Vergnügungsreisen in Europa auf, natürlich auch hier beschränkt auf die, die es sich leisten konnten. Mit der rasanten Entwicklung von Fortbewegungs- und Kommunikationsmitteln wie der Eisenbahn und dem Telefon war es nun einer breiteren Schicht möglich, Eindrücke aus erster Hand zu sammeln, und das war natürlich vor allem dem Bürgertum vorbehalten.
Und wann begann das organisierte Reisen?
Der Brite Thomas Cook zählt als Pionier des modernen Tourismus. 1845 organisierte er die erste große Vergnügungsfahrt und eröffnet das erste Reisebüro. Einige Jahre später wurde durch ihn mit dem Anmieten von Massenunterkünften auch die Pauschalreise geboren. Bis dahin stellten Frauen beim Reisen eine Minderheit dar. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als sich Pauschalreisen etabliert hatten, begannen Reiseveranstalter gezielt auf Frauen als Kundinnen zu gewinnen.
Das beschränkte sich aber immer noch auf eine relativ kleine Schicht.
Ja, der große Boom in der Branche kam erst mit dem zunehmenden Wohlstand ab der Nachkriegszeit. Das Reisen wurde zumindest in Deutschland und anderen westlichen Ländern nun auch für eine Mehrheit der Bevölkerung möglich. Zu Beginn des Booms standen vor allem Ziele in Südeuropa wie Italien, Spanien, Griechenland im Vordergrund, aber der Radius des Reisens weitete sich immer mehr aus.
Länder des globalen Südens rückten vor allem in den End-60er Jahren und dann in den 70er Jahren in den Fokus vorrangig von Individualreisenden und BackpackerInnen. In einigen Ländern, wie der Dominikanischen Republik zum Beispiel, begann aber bereits in den 70er Jahren der Pauschaltourismus und der Ausbau von Hotelhochburgen. Ab den 90er Jahren, also vor rund 30 Jahren, begann aber erst der richtige Boom. Flugpreise wurden für eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland erschwinglich.
Und indem Pauschalreisen immer preiswerter wurden, begann ein unerbitterlicher Konkurrenzkampf von großen Reiseanbietern, natürlich zulasten derer, die im Tourismus arbeiten.
Aber nochmal etwas zurück in die Geschichte. Das Reisen von EuropäerInnen in den globalen Süden ist unzertrennlich mit dem Kolonialismus verbunden. Und das schauen wir uns etwas genauer an.
Und ohne zu tief in die Kolonialgeschichte einzusteigen, ist es wichtig zu erwähnen, dass in der Kolonialzeit ein Grundstein für die globalen Machtverhältnisse gelegt wurde, die am Ende auch das Reisen betreffen. Die Auswirkungen des Kolonialismus im Tourismusgeschäft sind einerseits in den wirtschaftlichen Strukturen zu finden, also der globale Süden bedient seitdem die Interessen des globalen Nordens, und andererseits wirkt der Kolonialismus besonders auf dem Gebiet der Stereotypen und des Rassismus.
Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Blick in Reisekataloge oder auf Webseiten von Reiseagenturen werfen, dann hört sich das so ungefähr so an. Hierbei haben wir ganz willkürlich Beispiele herausgegriffen. Meyers Weltreisen, Urlaubspiraten und Gadventures, die Zitate sind auch in dieser Reihenfolge.
Für viele Naturbegeisterte ist es ein Traum, einmal eine Safari in Afrika unternehmen und die faszinierende Tierwelt des schwarzen Kontinents kennenlernen. Im ostafrikanischen Kenia wird dieser Traum Wirklichkeit. Erkunden Sie die einzigartigen Landschaften der Masai Mara, des Rift Valleys und des Mount Kenia Massivs. Und treffen Sie in den berühmten Nationalparks auf Afrikas Big Five.
Mexiko bietet eine atemberaubende Natur und zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Von mächtigen Maya-Tempeln und Regenwäldern bis hin zu Wüsten und lebendigen Metropolen. Hinzu kommen paradiesische Strände, exotische Vegetation und historische Bauwunder.
Asien. Trockene Wüsten und in die Wolken ragende Berge. Einsame Tempel und wuselige Märkte, winzige Dörfer und riesige Metropolen, uralte Geschichte und modernstes Hightech, Menschenmassen und einsame Orte.
Ja, das Spiel mit Stereotypen funktioniert also bis heute ganz gut und zementiert den kolonialen Blick des Reisenden. Wie kam das?
Forschungsreisen, Abenteuerreisen, Entdeckungsreisen gehören in diese koloniale Epoche und regten die Fantasie und Reiselust an, vor allem von Männern.
Die Reiseberichte und Abenteuerromane bedienten sich häufig der Klischees und trugen zu einem Bild der fernen Länder bei, das stark vom Kolonialismus und Rassismus geprägt war.
Wie stark Europa von der Kolonialzeit geprägt ist, drückt ein Zitat von der Seite noracism.net sehr gut aus. Das ist ein Projekt der Plattform Eine Welt ohne Rassismus.
Kolonialismus war nicht nur ein ökonomisches, politisches Eroberungsprojekt, sondern war auf verschiedenen Ebenen konstitutiv für die Entwicklung der europäischen Moderne. Einerseits basiert die kapitalistische Ökonomie auf der ursprünglichen Akkumulation von Reichtum, welcher bei Raubzügen in den Kolonien gestohlen wurde und funktioniert auch heute noch über die strukturelle Ausbeutung der Länder des Südens. Andererseits konnte die von der Aufklärung geforderte Gleichheit aller Bürgerinnen nur durch verschiedene Ausschlüsse erreicht werden. Frauen, Nicht-Weiße, Menschen mit Behinderung, aber auch Arme sind die konstitutiven Anderen der Gemeinschaft der Gleichen. Der moderne Staat, der auf den Mythen von Fortschritt und Zivilisation aufbaut, braucht die Abgrenzung zur, unter Anführungszeichen, primitiven, kolonialisierten Welt, die oftmals mit einer europäischen Vergangenheit gleichgesetzt wird. Die Entgegensetzung vom zivilisierten Europa und dem primitiven Rest der Welt funktioniert nicht nur über die Abwertung des anderen. Rassismus projiziert auch Sehnsüchte nach dem reinen, ursprünglichen und Ganzen.
Für mich wird das auch aus den Beispielen der Reiseveranstalter deutlich, dass diese Sehnsüchte projiziert werden. Aber was bedeutet dies für das Reisen und die Reisenden?
Das heißt, dass das europäische Selbstverständnis nicht von Kolonialgeschichte zu trennen ist. Das bedeutet, dass auch jede Handlung von vor allem weißen EuropäerInnen in einem kolonialen Kontext betrachtet werden muss. Wie wir vorhin schon beschrieben haben, steht das Reisen in ferne Länder in guter kolonialer Tradition, in der sich seit dem 16. Jahrhundert abenteuerlustige EuropäerInnen aufmachten, um die Fremde zu entdecken. Auch heutige Reisen schreiben dadurch Herrschaftsverhältnisse fort. Reisen heißt, Differenzen zu suchen. In diesem Sinne verstehen wir auch das, was Edith Krester in der IZ3W Nummer 241 auf Seite 24 wie folgt beschreibt. Ich zitiere: Reisen ist viel und noch viel mehr. Wenn man allerdings den modernen Tourismus in seinen gesellschaftlichen und historischen Rahmenbedingungen untersucht, so muss man auch nach Dominanzverhältnissen zwischen Nord und Süd, nach Akteuren und Gewinnern des Kulturwandels in Ländern der Dritten Welt, nach den ökologischen Folgen des Tourismus und nach Konsumstrategien fragen. Denn wir moderne Touristinnen flüchten nur flüchtig in das andere, das Fremde. Wir lassen uns nicht wirklich darauf ein.
Natürlich ist heutiges Reisen nicht gleichzusetzen mit kolonialen Entdeckungs- und Eroberungszügen. Aber ähnliche Mechanismen wirken und tragen zu ungebrochenen, ungleichen Machtstrukturen bei.
Welche Mechanismen sind das zum Beispiel?
Nehmen wir doch mal Reiseberichte und Reisemotivation. Frühere Reiseberichte, also aus der Kolonialzeit, dienten dazu, den Rassismus zu verfestigen. Das Erlebte wurde in diesem Kontext beschrieben und trug damit auch zur Erhöhung des Reisenden bei.
Wie meinst du das?
Also Reisende tauchen immer nur kurz in das Leben der bereisten Länder und das vermeintlich andere Leben ein. In ihren Reiseerzählungen nach der Rückkehr wird das Gefühl vermittelt, man habe Gefahren bestanden, wie zum Beispiel erhöhte Kriminalität, chaotischer Verkehr oder die Begegnung mit wilden Tieren. Dies führt zu Bewunderung und einer Selbstbestätigung. Aber für die bereisten Menschen ist all dies Alltag und findet häufig keinen Platz in den Reiseberichten.
Das passt auch ein bisschen zu dem Trend des Instagram-Urlaubs, der ja die pure Selbstdarstellung des Reisenden ist. Immer wieder sorgen InfluencerInnen heute dafür, dass Orte von vermeintlichen Geheimtipps zu regelrechten Hotspots werden und Menschen für ein Bild, das vor ihnen bereits tausende andere auf Instagram gepostet haben, Schlange stehen. Der Ort wird zur reinen Kulisse, bereiste Länder und Menschen werden Projektionsfläche für eigene Sehnsüchte und Darstellungswünsche, das Foto und der Reisebericht belegen das dann.
Die Selbstdarstellung, die Überlegenheit des Reisenden, die Abenteuerlust und das Überwinden von Grenzen kennen wir aus kolonialzeitlichen Reiseberichten.
Das gleiche Bild kommt weit bis ins 20. Jahrhundert auch in zahlreichen Kinder- und Jugendbüchern vor. Vor allem bei Walt Disney wird seit den 50er Jahren ein Bild von den Ländern des globalen Südens vermittelt, das zum Teil bis heute in unseren Köpfen existiert. Es ist ein Bild von kultureller Überlegenheit auf der einen Seite, Armut und Einfachheit der lokalen Bevölkerung auf der anderen Seite. Auch aus Europa gibt es solche Beispiele, wie Tim im Kongo von Tim und Struppi, eine Comicreihe des belgischen Comiczeichners Hergé aus dem Jahr 1930-31. Darin wird unter anderem die vermeintliche Überlegenheit der Weißen beschrieben. Dass auch die Neuauflage aus dem Jahr 2019 sich kaum kritisch mit dem kolonialen Kontext auseinandersetzt, ist sehr verwunderlich.
Schon 1987 hat der Schweizer Soziologe Meder die Mechanismen gut beschrieben, die auch heute, 35 Jahre später, noch genauso gut funktionieren und durch eine verzerrte Darstellung der sogenannten Dritten Welt in den Medien verstärkt wird. Immer noch haben viele bei den Gedanken an Afrika sofort die Bilder von hungernden Kindern vor Augen und immer noch wird in den afrikanischen Ländern zum Beispiel mehr über Europa berichtet als andersherum. Auch der europäische Ethnozentrismus, also die Einschätzung von Gruppen und Individuen aufgrund der eigenen kulturellen Werte und Errungenschaften, ist immer mal wieder präsent.
Wir finden, dass ein Zitat des ehemaligen Staatspräsidenten Tansanias, Julius Nyerere, auch heute noch genauso zutreffen würde. Ich zitiere: Von allen Verbrechen des Kolonialismus war keins schlimmer als der Versuch, uns glauben zu machen, dass wir keine eigenständige Kultur vorzuweisen hätten oder dass das, was wir hatten, wertlos sei.
Und wir sind ja diejenigen, die mit Kinderbüchern aufgewachsen sind, die diese Bilder reproduziert haben, und damit wurde unser eigener Blick geschult.
Und da müssen wir uns doch selbst fragen, ob es für weiße EuropäerInnen überhaupt möglich ist, sich bei Reisen in den globalen Süden von diesem Kontext zu befreien.
Und ich würde da ja sagen, nein, das geht nicht. Denn Kolonialismus hat nicht nur die Kolonisierten geprägt, sondern gerade auch die Kolonisierenden und deren Nachfahren, also uns. Das Fortwirken von Strukturen und Mechanismen, auch nach dem formalen Ende westlicher Kolonialherrschaft, bezeichnet man auch mit Postkolonialismus. Eine postkoloniale Perspektive setzt sich mit Ungleichheit und den Machtverhältnissen auseinander und schließt die kulturelle und diskursive Dimension mit ein.
Schauen wir doch mal auf unser eigenes Reisen mit einer postkolonialen Perspektive. Wir sind ja sozusagen die Generation der Individualreisenden. Wir sind diejenigen, die nicht die normalen TouristInnen sein wollen, sondern wir rühmen uns ganz individuell, selbstorganisiert, naturverträglich und kulturell sanft zu reisen. Aber ist uns bewusst, in welchen Zusammenhängen wir unterwegs sind? Machen wir uns Gedanken über unsere Privilegien? Wie nehmen uns die Menschen in den von uns bereisten Ländern wahr? Hat sich unser Reiseverhalten im Laufe des Lebens geändert? Und was ist unsere Motivation des Reisens?
Wir haben genau diese Frage nach der Motivation für das Reisen einigen Menschen aus dem globalen Norden gestellt.
In erster Linie reise ich eigentlich gerne, weil es immer neue Inspirationen gibt oder bringt. Es ist so quasi Futter für meine Seele. Es entstehen neue Gedanken, neue Ideen und ja, es inspiriert mich einfach. Wenn man nämlich immer in seinem eigenen Klein-Klein ist, verliert man das. Also dann hat man so einen Scheuklappenblick und genau da muss ich ausbrechen. Und das brauche ich also zwischendurch immer mal wieder. Ja, wenn ich auf fremde Menschen und Umgebung treffe, muss ich mich immer wieder aufs Neue zum Beispiel ein bisschen auf die Probe stellen. Und das tut mir total gut und ja, ist auch eine Herausforderung, aber so eine Herausforderung, die mich weiter nach vorne bringt, also an der ich so wachsen kann selber.
Aktuell verbinde ich mit Reisen das Gefühl von Freiheit und das Gefühl, neugierig sein zu können für Neues, für anderes, auch für Dinge, die unerwartet sind. Und Reisen heißt für mich wegfahren von zu Hause, mein Zuhause hinter mir lassen und mich ganz zu lösen und ganz einzustellen auf das, was mir begegnet. Das ist für mich Reisen.
Also an Reisen in den globalen Süden kann ich erst denken, seitdem ich 30 oder so bin. In meiner Kindheit war Urlaub auf den deutschsprachigen Raum beschränkt. Mit meinen Eltern ging es an die Ostsee und in meiner Jugend, also ich spreche jetzt von den 60er, 70er Jahren, da war dann auch nur Campingurlaub oder sowas denkbar und in der Jugend Motorradtouren dann in den europäischen Süden. Also an den globalen Süden haben wir damals auch noch nicht gedacht. Um 1992, also die 500 Jahre Eroberungsfeierlichkeit in Barcelona und so weiter, also da haben wir in Berlin Aktivitäten dagegen gemacht und in dieser Zeit bin ich das erste Mal quasi im globalen Süden gewesen, nämlich in Guatemala. Das war touristisch intendiert. Ich kannte Leute, die in Guatemala waren und da sehr viele schöne Dinge von erzählt haben, von der Landschaft, der Natur, Fauna und Flora. Das fand ich sehr reizvoll und ich habe dann aber, bevor ich das dann ernsthaft angegangen bin, erstmal politische Kontakte gesucht. Eben aufgrund dieser 500 Jahre Geschichte und dann im Grunde touristisch und in politischer Mission in Guatemala gewesen.
Ja, das, was ich jetzt so gesagt habe, ist eigentlich eher sind eher so diese längeren Reisen, die ich früher mal so gemacht habe, wo man wirklich auf viele ganz fremde Umgebungen trifft und wo man eine Chance hat, eben auch auf ganz viele fremde Situationen zu treffen. Dann, das fordert einen natürlich irgendwie erst recht heraus. Das ist ein Unterschied zu den Reisen zum Beispiel, die ich jetzt so im europäischen Raum in der letzten Zeit gemacht habe. Und im fortgeschrittenen Alter jetzt auch, wo die Bedürfnisse einfach so ein bisschen anders sind und wo es mir eigentlich so ein bisschen eher darum geht, mich zu entspannen, vielleicht körperlich aktiv werden zu können und einfach abschalten zu können in schönen Naturumgebungen.
Also eigentlich haben wir, egal ob Individual- oder Pauschalreisende, die gleichen Motive. Erholung und Entspannung, Abwechslung, Freiheitsgefühl, romantische Sehnsucht nach unberührter Natur, authentische Begegnung mit den Menschen in den bereisten Ländern. Naja, und bei Individualreisen stehen natürlich so voneinander Lernen genauso weit oben wie das Eintauchen in den Alltag vor Ort und außergewöhnliche Erlebnisse, um die wichtigsten zu nennen.
Hier möchten wir auf eine Forschungsarbeit von Jana Binder aus dem Jahr 2005 verweisen. Sie hat sich mit dem Reisen und den Motiven im Backpacking-Bereich beschäftigt und stellt fest:
Es ist eine neue Qualifikationsstrategie, im Prinzip eine moderne Version der Grand Tour. Heute erfüllt man mit Backpacker-Erfahrung die Kriterien des idealtypischen Mitarbeiters. Man soll flexibel sein, ungebunden, sich schnell auf ungewohnte Situationen einlassen und sprachkompetent sein.
Dieser Fokus auf den eigenen Nutzen und die wenige Reflexion gegenüber der Lebenswelt anderer Menschen kann vielleicht als charakteristisch für heutiges Reisen aus Europa in den globalen Süden bezeichnet werden.
Und hier wäre es interessant zu schauen, wer denn überhaupt in den globalen Süden reist. 8% der Reisen aus Deutschland sind Fernreisen. Das sind mehr als 5 Millionen Reisen pro Jahr. Von diesen Fernreisen geht ein guter Teil in den globalen Süden. Laut dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung reisten bis zum Beginn der Pandemie jährlich mehr als 11 Millionen Deutsche in die Länder des globalen Südens.
Ja, dazu möchten wir die Studie von Stefan Gößling und Andreas Humper, beides Tourismusexperten, aus dem Jahr 2020 empfehlen. Die ist ziemlich interessant. Die heißt The Global Scale, Distribution and Growth of Aviation – Implications for Climate Change.
Ja, spannende Studie, bei der es um die Auswertung von Flugdaten geht. Die beiden Autoren schätzen, dass nur 2-4% der Weltbevölkerung überhaupt internationale Flüge unternimmt. Und nur 1% der Weltbevölkerung sind sogenannte VielfliegerInnen. Im Umkehrschluss heißt das, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen keine Fernreisen mit dem Flugzeug oder überhaupt Reisen mit dem Flugzeug unternimmt. Das bedeutet, dass wir zu den Superprivilegierten gehören.
Also ich finde das wirklich erschreckend, dass das nur 1% ist und dass wir dazugehören. Zu Deutschland schreibt die aktivistische Gruppe Am Boden bleiben, die sich für erdgebundenes Reisen einsetzt. Ich zitiere: Auch in Deutschland fliegt nur eine Minderheit regelmäßig. Eine aktuelle Umfrage von Infratest DMAP aus dem Juli 2019 ergab, dass 6 von 10 Menschen in Deutschland selten oder gar nicht fliegen. 29% fliegen 1-2 Mal im Jahr, während lediglich 8% 3-mal oder häufiger im Jahr ins Flugzeug steigen. Und weiter heißt es, Menschen, die überdurchschnittlich viel fliegen, sind in der Regel jünger, haben einen gehobenen Bildungsstand und ein höheres Einkommen zur Verfügung.
Das zeigt, dass Fernreisen ein absolutes Privileg sind. Und wer reist, verfügt ja nicht nur über ausreichend finanzielle Mittel, sondern auch über formale Arbeitsverträge und ausreichend Urlaubstage. Auch das ist für eine Mehrheit der Bevölkerung in Ländern des globalen Südens keine Selbstverständlichkeit.
Während in Europa Urlaubsreisen eine Selbstverständlichkeit sind, sich viele Gespräche um touristische Aktivitäten drehen und Freizeit an sich einen enorm hohen Stellenwert hat, kennen viele Menschen das Konzept von Urlaub und Reisen nicht in diesem Maße. Wir haben Menschen aus Gambia, Argentinien und Brasilien dazu befragt und hier einen Auszug aus den Gesprächen mit ihnen zusammengestellt.
Also ich habe das erstmal das kennengelernt, in Urlaub zu fahren, hier in Deutschland. Ich kenne keine arme Familie in Brasilien, die wegfahren, auch nicht innerhalb von Brasilien. Die meisten, also ich habe meine ganze Kindheit zu Hause im Urlaub verbracht. Also die Urlaub war, eine Tante zu besuchen, die irgendwie halb Stunde weit weg wohnt von deiner Familie. Also die haben dann die Kinder getauscht und so. das war möglich.
Also wir haben nur, als ich in meiner Kindheit nur zweimal mit der ganzen Familie Urlaub gemacht, in mein ganzes Leben mit meiner Familie zusammen. Einmal war, weil mein Vater wurde von der Arbeit entlassen und hat dann eine Abfindung bekommen und deswegen hatten wir ein bisschen Geld, um Urlaub zu machen. Das war das erste Mal, ich war, ich glaube, 12. Und das zweite Mal sind wir, ich glaube, 3 Jahre später, sind wir in einem Programm von der Regierung, haben wir eine Woche gemacht in einem Urlaubskomplex, das ein soziales Projekt war.
Die Leute, also die Geld haben in Brasilien, diese 10% von dieser Gesellschaft, die, also das gehört immer dazu für die, ne? Irgendwie in Europa zu reisen. Aber die untere Klasse haben keine Möglichkeit. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Klassenfrage. Und die Leute wollen natürlich rauskommen. Die wollen nicht unbedingt hierher kommen, nur zu migrieren. Die wollen auch irgendwie hier was kennenlernen. Die wollen nicht unbedingt auch hier wohnen. Die wollen auch wieder zurückgehen. Aber wie sollen sie das gestalten? Also heutzutage eine brasilianische, Normalgehalt ist ungefähr 1.200 Real und ein Flug nach Europa kostet 10.000 Real.
Vor du denke in Urlaub, dein Bauch voll und dann hast du bessere Wohnung, bessere Kleidung, bessere Schule, bessere Krankenhäuser, aber alles das gibt's nicht in Gambia. Und deswegen in Gambia keiner denken Urlaub.
Fernreise als Urlaub zu denken oder zu planen, ist für mich fast unmöglich. Denn ich muss jedes Mal entscheiden, ob ich Urlaub mache oder eine Familie besuche. Und das ist nicht gleichzusetzen, denn die Familie zu besuchen ist nicht unbedingt Urlaub.
In Gambia, wenn die reisen, meistens die reisen nach West, entweder in Europa oder in Amerika. Aber nicht wegen des Urlaubs, sondern zum besseren Leben. Weil in Gambia kann man sagen, fast da ist nichts. Jeder will besseres Leben haben und deswegen alle fliegen von Gambia nach Europa. Und deswegen siehst du, die jüngeren Leute heutige Tage, alle gehen von Libyen nach Lampedusa oder von Marokko nach Spanien.
Und ich glaube, das ist auch Urlaub. In Argentinien mindestens hat das auch verschiedene Aspekte, weil das ist auch schicht- und konjunkturabhängig. Natürlich, dass es Leute, Leute, die lohnabhängig sind, das hat nur in der Regel 2 Wochen Urlaub, also 15 Tage. Und in den meisten bleibt man zu Hause. Und einen Urlaub zu planen, ist es, also mit mehreren Tagen, ist es außergewöhnlich. Also, dass man geht vielleicht ein verlängertes Wochenende an Meer und dann, man sagt auch auf Spanisch so Gasolero. Und das bedeutet, dass man, das geht vielleicht in Zelt oder in ein billiges Hotel und dann, dass man konsumiert auch sehr wenig. Also, dass man kauft sich am Strand ein Sandwich oder so, man geht nicht in ein Restaurant. Aber muss ich sagen, dass es in der Vergangenheit, also in der Zeit von dem Peronismus, gab es das erste Mal in der Geschichte in Argentinien so soziale Pläne, soziale Urlaub sozusagen, dass es gab also für Arbeiter und Arbeiterinnen Pauschalreisen, dass es auch über die Gewerkschaft organisiert wurde.
Ja. Wie wir gehört haben, kommen da schon noch andere Aspekte hinzu, die auch zeigen, dass ein reines Urlaubskonzept, wie wir es kennen, nicht überall selbstverständlich ist.
Ja, jetzt haben wir ja den Mythos Reisen und Tourismus ziemlich demontiert. Da möchte ich doch zum Schluss auch etwas Positives zum Reisen sagen. Reisen ist wichtig, denn es eröffnet Horizonte, kann zum Aufbrechen von Stereotypen beitragen und es kann der Beginn von Freundschaften und Beziehungen sein und vieles, vieles mehr. Nur, solange es diese Ungleichheiten in der Mobilität und Verteilung von Ressourcen gibt und die Möglichkeiten des Reisens so ungleich sind, kann Reisen für uns weiße EuropäerInnen nicht aus dem kolonialen Kontext herausgenommen werden.
Und das ist ja noch ein sehr langer Weg. Denn da müssten sich politische und vor allem wirtschaftliche Strukturen grundlegend ändern.
Da passt auch ein Zitat von Christian Stock aus der EZ3W 241 ganz gut. Ich zitiere: Die Herstellung gesellschaftlicher Bedingungen, unter denen Reisen unproblematisch für alle Beteiligten werden, ist jedoch im Zeitalter des Last-Minute-Schnäppchenpreistourismus nötiger denn je. Zitat Ende.
Und obwohl die gesellschaftlichen Bedingungen noch nicht da sind, gibt es Ansätze wie nachhaltiges Reisen, politische Reisen und Ökotourismus. Und auf diese alternativen Ansätze gehen wir in den nächsten beiden Folgen ein und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Und wer zu dieser Folge mehr lesen möchte, kann auf unserer Website www.naturfreunde.de/global-unterwegs alle Links und Infos finden. Bis zum nächsten Mal.
The road trip in American 6 and 9 to 9 4, take a left. Cabin crew, prepare for takeoff.